Es grüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zur Eich. Ich freue mich wieder, dass Sie heute mit dabei sind bei der Sendung Nullkurs hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute führt Religion zur Abwendung von der Welt. Diese Frage mag uralt sein und hat sicherlich von jeher Auseinandersetzungen provoziert. Anders formuliert können wir uns fragen, wenn ich ein religiöser Mensch bin, also jemand, der sich auf Gott ausrichtet, lebe ich dann an der Welt vorbei? Bin ich dann weltfremd in meinem Verhalten und in meinen Auffassungen? Ob Religion wirklich konträr zur Welt zu verstehen ist, werden wir in der heutigen Sendung erfahren. Ich begrüße dazu Herrn Dr. Ludwig Weimar. Grüß Gott.
Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dr. Weimar ist Ihnen vielleicht schon bekannt aus einigen Sendungen hier bei Radio Horeb. Seit 1983 ist er Priester, er wirkt als Theologe in der katholisch integrierten Gemeinde in München und ist verantwortlich für die Ausbildung von Theologen, Katechumenen und Konvertiten. Als Schüler von Josef Ratzinger doktorierte er im Fach katholische Dogmatik. Wir freuen uns, dass Sie uns, Herr Dr. Weimar, als Fachmann Einblick geben ins Thema »Führt Religion zur Abwendung von der Welt«. Herr Dr. Weimar, was umfasst der Begriff Religion im Hinblick auf unser heutiges Thema?
Nun, heute verwende ich den Begriff ganz allgemein für alle Religionen mit einer kritischen Frage an das Christentum. Das Christentum soll ja die erlöste Religion sein. Aber in der Praxis fallen viele Christen immer wieder zurück hinter diesen erlösten Status. So wie die Propheten immer Israel kritisiert haben, muss man auch in der Kirche immer schauen, dass wir nicht zurückfallen. Und insofern habe ich also die kritische Frage, das echte, ursprüngliche, authentische Christentum, darf das eine Abwendung von der Welt sein? Und in welchem Sinn denkt es kritisch über den Begriff Welt? Religion hat also ein Doppelantlitz und das Christentum soll ein schönes, strahlendes Antlitz haben. Aber das ist also meine Verwendung heute. Was ist an dem Christentum vielleicht religionshaft im Sinne dieses Doppelantlitzes, was gar nicht mehr das echte Christentum ist, sondern eine leichte Entstellung oder eine Angst, vielleicht mehr eine Angst vor Gott?
Danke, Herr Dr. Weimar, für diesen ersten Einblick zum Thema »Führt Religion zur Abwendung von der Welt?« Jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Bitte, Herr Dr. Weimar.
Die Frage, ob die Religion uns von der Welt abwendet, um Gottes Willen abwendet, scheint überholt zu sein. Beinahe so verstaubt wie ein altes Buch. Ich meine es auch gar nicht im Sinne dieser vielleicht verstaubten alten Frage in alten Büchern, dass Christen nicht so richtig jedem Vergnügen nachgehen dürfen, dass sie immer ein bisschen ganz maßvoll sein müssen, überall sich zurückhalten müssen. So wie es ähnlich ist in dem bekannten Motto, alles was schön ist, ist verboten oder macht dick. Das ist ein missverstandenes Christentum gewesen, obwohl dahinter natürlich ein echter Gedanke steht. Das Maßhalten und das sich zurückhalten. Aber nicht im Sinne, ein Christ nimmt nur eine Eiskugel statt drei. Das wäre also ganz falsch. Und so möchte ich also fragen, was meint denn mein Thema? Und vor allem, was meine ich denn mit Welt? Es hat auch jeder von uns nur in seiner kleinen Welt ganz wenig Güter, die er besitzt und die er überhaupt benutzen kann. Vor allem wenig Zeit. Er braucht seine Zeit für den Beruf, für die Familie, für tausend Dinge zum Organisieren. Und daneben soll er noch Zeit haben für Gott und den Gottesdienst. Er hat wenig Zeit, er hat wenig Kraft, er hat nur ein bestimmtes Maß von Liebe. Und hier, glaube ich, ist die Frage nicht verstaubt, sondern ganz aktuell. Habe ich denn das Gefühl, dass ich meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe brauche für meinen Beruf, für meine Familie, für die Wissenschaft, für die Kunst, für irgendetwas? Und habe dann gar keine Zeit mehr, emotional noch gleichzeitig mich mit Gott zu beschäftigen. Sozusagen wie wenn ich eine Konkurrenz spüre und müsste die Zeit aufteilen. Eine Stunde für Gott und die restlichen, also 15 Stunden für alles, was ich erledigen muss. Es ist also eine ganz einfache Frage. Zunächst einmal als Zugang zu dem Thema, müssen wir uns von der Welt abwenden, um überhaupt Gott entdecken und verehren und lieben zu können? Muss ich meine Zeit teilen? Muss ich meine Kraft teilen? Muss ich meine Liebe teilen? Und im Hintergrund steht ja immerhin doch die Erfahrung, dass viele Hauptamtliche, sozusagen Funktionäre, nicht nur im Christentum, sondern in vielen Weltreligionen Mönche werden, dass sie das Zölibat leben, also verzichten auf eine Arbeit, dass sie nur beten und nur meditieren, verzichten auf Familie. Und jeder weiß zwar, das ist kein Weg für alle, das ist etwas für Spezialisten, aber es galt doch lange Zeit als das eigentlich Vollkommene. Und der Laie sozusagen schien nur dafür da zu sein, dass die Mönche betteln können bei ihnen und eben nicht arbeiten müssen. Es gibt ein frommes Denken in allen Zeiten und allen Religionen, dass man Gott nur dienen kann, wenn man die Welt verlässt. Die berühmte Figur ist immer der Einsiedler, der in den Wald geht. Oder zum Beispiel der Säulensteher, der in Ägypten, der christliche Säulensteher, der in Ägypten auf eine Säule hinaufsteigt. Simeon stand da jahrzehntelang oben, hat sie immer höher gebaut. In Trier haben Mönche das nachgemacht, aber die sind bald wieder heruntergestiegen. Nach dem zweiten Winter, da ging es klimatisch einfach nicht. Besonders der östliche Typ der Religion, ich meine jetzt speziell den Buddhismus, der in Indien entstanden ist, ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich nur lebbar ist als Mönchtum. Das heißt als Abkehr von der Welt, als Ausstieg aus dem Berufsleben und aus dem Familienleben. Und so möchte ich einmal die Grundfrage stellen, wie kommt denn der Mensch auf so eine Idee, dass man Gott nur richtig dienen kann, wenn man auf die Dinge der Welt wie Beruf und Familie, Beteiligung am Geschäftsleben verzichtet. Wie kommt das? Jetzt abgesehen von der Frage, die ja leicht zu beantworten ist, dass es, sagen wir, wenn es eine Gesellschaft gibt, die sich nur nach dem Geld ausstreckt, nur materielle Werte kennt, dass es dann immer einige Typen gibt, die Aussteiger sind, die protestieren. Das gab es in allen Religionen und so ist es auch im Christentum im dritten Jahrhundert plötzlich wieder aufgetaucht. Am Anfang nicht. Am Anfang gab es nur Gemeinden und plötzlich gab es wieder Mönchtum. Das war schon ein Protest gegen ein beginnendes, verbürgerlichtes Christentum. Und das wurde stärker, als die Kirche vom Staat anerkannt war im vierten Jahrhundert und immer mehr Staatsreligion wurde am Ende des vierten Jahrhunderts dann privilegierte Staatsreligion war, da war schon die Flucht in die Einsamkeit, die Flucht in das Mönchtum, ein bestimmter Protest gegen die Stadtgemeinden. Das meine ich nicht. Protest ist immer notwendig und bildet eben auch sozusagen seine ganze Wahrheit mit dem Rest der anderen zusammen, die eben bürgerlich leben. Und einige zeigen, ja, da gibt es einen anderen Wert. Das ist in Ordnung. Sondern ich meine jetzt die Grundfrage, dass jeder, der religiös ist, meint, ich muss jetzt auf Welt verzichten, um überhaupt religiös sein zu können. Ich komme auf zwei Antworten, woran das liegen mag. Die erste Antwort ist, wir Menschen stellen fest, wir dürfen stolz sein auf unseren Geist. Wir sind eben mehr als die Tiere. Und dieser Stolz auf unseren Geist legt uns offenbar den Gedanken nahe, dass das Geistige dem Göttlichen ganz nahe ist. Und dass die Materie, das Fleisch, die Welt ferne stehen. Und je mehr wir von dem Fleisch und der Materie uns entfernen und den Geist in die Mitte rücken, desto näher kommen wir Gott. Das mag die eine Tendenz sein, die uns auf diesen Gedanken bringt. Und die zweite Antwort, die ich mir so ausgedacht habe, einfach durch langes, jahrzehntelanges Nachdenken über diese Frage, vielleicht haben wir Menschen einfach zu deutlich gespürt, der Tod ist doch nicht alles. Da gibt es doch etwas hinter dem Tod. Und wenn es dieses Jenseits gibt, dann wird das Erdenleben, praktisch doch ein bisschen entwertet, sozusagen zum Examensraum, ja? Dass das Erdenleben nur der Prüfungsraum ist für das Eigentliche, das dahinter kommt. Und so mag also auch der Gedanke entstanden sein, dass man schon heute am besten auf bestimmte Dinge in der Welt verzichten soll, um ja diese Prüfung zu bestehen und das entscheidende ewige Leben zu gewinnen. Das mögen also die zwei Gründe sein, warum generell dieser Widerspruch entstanden ist zwischen Gott und Welt. Sogar in unserer jüdisch-christlichen Religion, die ja vielleicht die weltzugewandteste Religion ist, die es überhaupt gibt. Es gab in der Zeit, als die Christen sehr stark auf den Himmel geblickt haben und gesagt haben, die Erde ist ja ein Jammertal, aber wir werden getröstet werden, gab es den Vorwurf derer, die kritischer gedacht haben an die Christen, der Himmel hat uns die Erde verdorben. So hat zum Beispiel jemand geschrieben, Johann Gottfried Säumel, der Himmel hat uns die Erde verdorben. Das war also der Vorwurf an uns Christen. Vielleicht weil die Frommen oder die Prediger, weil sie manchmal etwas unerleuchtet sprachen, einfach alles madig gemacht haben und weil die Maler auf vielen Bildern, wo die Menschen da saßen am Schreibtisch, gleich den Totenkopf daneben gelegt haben auf den Tisch, um zu mahnen. Obwohl das damals nicht so gemeint war. Wenn in der Barockzeit die Figur des Todes auftaucht, die Leiche, dann gerade deswegen, damit der Ausgleich da ist, weil daneben ja das Leben ungeheuer lustig und schön dargestellt wurde. Und der Tod gehört eben auch dazu. Und man darf ihn nicht verdrängen. Aber man machte den Christen den Vorwurf. Jetzt möchte ich gleich einmal mit einer ersten Klärung beginnen. Es gibt einen Grund, warum die Christen auch ein wenig schräg gerutscht sind in dieser Sache. Und es liegt daran, dass das bekannteste Evangelium das Matthäusevangelium ist, weil es als erstes in der Bibel steht. In dem Matthäusevangelium verwendet Jesus durchgehend das Wort Himmelreich. In allen anderen Evangelien verwendet Jesus das Wort Reich Gottes. Und dieses Wort Himmelreich, das ist auch so in die Seelen eingesunken, denn ihrer ist das Himmelreich aus der Seligpreisung. Und das brachte die Menschen auf den Gedanken, dass das Reich Gottes jenseits der Erde ist und jenseits der Erde bleiben wird. Dass es ganz woanders ist im Wohnbereich Gottes, Himmelreich. Und nun muss man Folgendes wissen. Matthäus schreibt wie ein Judenchrist deswegen Himmelreich, weil er Ehrfurcht genug hat, den Namen Gottes möchte er vermeiden und er möchte nicht Gott sagen. Deswegen schreibt er statt Reich Gottes Reich der Himmel. Also aus Ehrfurcht, weil ein Jude den Namen Gottes nicht ausspricht. Und es wäre ein völliges Missverständnis zu sagen, Jesus sprach von einem Reich in den Himmeln. Jesus sprach ganz gewiss vom Reich Gottes, wie er bei Markus, Matthäus und Lukas eben spricht und wie es der jüdische Begriff war. Das heißt also, wir müssen lernen, immer wenn wir das Wort Himmelreich bei Matthäus hören, zu denken, ja, das ist das Reich Gottes, das auf die Erde kommen soll. Und von dem Jesus sagte, es sei schon unsichtbar hereingebrochen. Es sei schon da. Es komme nicht so, dass man es beobachten kann. Es sei schon in unserer Mitte. Es kommt nicht als politisches Reich, aber es kommt als reales Reich Gottes. Da, wo Gottes Wille gilt. Es geht also um die Erde. Aber das mag ein Grund sein, warum viele Christen also geglaubt haben, das Ganze befindet sich oben im Himmel und kommt also niemals hier herunter, sondern wir kommen hinauf, aber nicht, wie die Bibel sagt, es kommt herunter. In der Bibel kommt alles herunter. Das neue Jerusalem kommt herunter. Gott kommt in seinem Sohn herunter. Er wird Fleisch. Und so möchte ich mal die These aufstellen, gleich hier ganz deutlich an den Anfang stellen. Der Christ soll und muss die Welt mehr lieben als die Heiden je die Welt lieben können, weil wir Christen wissen, die Welt ist Schöpfung Gottes. Sie ist das Geschenk Gottes an uns. Wir dürfen sie ganz unbefangen lieben, freilich ohne sie zu vergötzen. Aber dann dürfen wir sie und müssen sie so lieben, wie Gott sie liebt. Alles andere wäre also ein falscher Weg. Eine zweite kleine Klärung, die möchte ich kürzer halten, möchte ich anschließen. Eine weitere Verwirrung ist dadurch gekommen, dass wir in den liturgischen Lesungen, wenn wir die Paulusbriefe lesen, fast keine Möglichkeit haben, in unserer deutschen Übersetzung das wiederzugeben, was Paulus mit seinen Begriffen meint. Paulus schreibt in seiner griechischen Sprache von einem Gegensatz zwischen Fleisch und Geist. Und wir haben einfach das auch so übersetzt bis heute in der Einheitsübersetzung Fleisch und Geist. Weil wir wollten nur dieses eine Wort. Aber das kann man fast so nicht übersetzen. Ich setze mal ganz, ganz scharf dagegen, wenn man die Begriffe wirklich sachlich übersetzen will, was dann Paulus eigentlich sagen will. Geist ist bei ihm das Wort für den Heiligen Geist. Mit Geist meint er nicht unseren Verstand, sondern mit Geist meint er, dass der Heilige Geist uns packt und bewegt. Dass der Heilige Geist uns weht, so wie der Sturm im Winter uns anweht oder im Frühling uns anweht. Also etwas, was gar nicht zu uns gehört, was von außen kommt, das uns bewegt, das ist der Geist Gottes. Und mit Fleisch meint er keinesfalls das Materielle oder zum Beispiel das Sexuelle, wie man früher vielleicht so dachte, sondern er meint mit Fleisch die Schwäche des Menschen und er meint mit Fleisch die Versuchlichkeit des Menschen, vor allem durch den Stolz, durch den Hochmut. Also etwas Geistiges eigentlich, ja? Das, weil Hochmut, das findet bei uns im Geist statt. Nicht unsere Muskeln und unser Zeugungsglied sündigen, sondern unser Kopf, unsere Fantasie, unser Wollen, unser Herz sündigt. Er meint also mit Fleisch den Stolz und mit Geist meint er das Pneuma Gottes, den Heiligen Geist. Da ist also kein Gegensatz, wenn er sagt, in meinen Gliedern herrscht dieses Gesetz und eigentlich soll ich doch den Willen Gottes tun. Da geht es um Stolz oder um Dienst in der Sache Gottes. Ich glaube, das kann uns schon ein bisschen helfen, dass wir klarer sehen, aha, so einfach ist das nicht. Und jetzt möchte ich ein klein wenig erzählen von einer anderen Religion, die so wesensverschieden vom Christentum ist, dass man wirklich sagen kann, dort hat man Angst vor der Welt. Und es ist vielleicht ein bisschen eine Vereinfachung, wenn ich nur diese eine Seite jetzt hervorhebe an dieser indischen Religion des Buddhismus, aber es ist doch vielleicht lehrreich. Es geht um den Mann, den man den Buddha nennt. Er hieß historisch der Prinz Siddhartha und von ihm ist ja bekannt, dass er im 6. Jahrhundert vor Christus lebte und dass er also ein reicher Sohn war und mehrere Frauen wahrscheinlich hatte und Kinder hatte. Und sein Vater hat versucht, dass dieser Prinz überhaupt nichts von den Leiden der Welt mitbekommt. Er hat ihm alles verheimlicht. Haus und Garten wurden gesäubert von Krüppeln und von Kranken und Alten. Und irgendetwas hat ihn doch umgetrieben, diesen Siddhartha. Und er wollte ein bisschen in die Welt hinausschauen. Und wie es der Zufall wollte, hat er eben doch dann das Leiden der Welt entdeckt. Nacheinander begegneten ihm auf seinen heimlichen Ausflügen in den Lustgarten ein altersschwacher Greis, ein Kranker, der sich vor Schmerzen krümmte, und endlich sah er, wie ein Leichnam weggetragen wurde, den man auf dem Scheiterhaufen dann vor den weinenden, trauernden verbrannt hat. Als das passiert ist, kam ihm die Erkenntnis, die Welt besteht ja nicht aus Freude und Lust, sondern aus Leid und Tod. Und wenige Zeit später, so sagt die Legende, hat er seine Frau ohne Abschied verlassen, seine Kinder, ist mit einem Vertrauten, mit dem Pferd, nachts weggeflohen. Er hat sein Haar abgeschnitten, seine Kleider vertauscht, ist in den Lumpen eines Jägers in den Süden gezogen und suchte eine Antwort auf seine Fragen, warum gibt es dieses Leid in der Welt? Nach 7 Jahren hat er unterschiedliche Lehrer kennengelernt gehabt, hat auch Anhänger gefunden, 5 Jünger sind ihm gefolgt. Und da hat er plötzlich gemerkt, wenn er als Asket, das heißt, wenn er durch Fasten die Antwort finden will, das bringt nichts. Und er hat wieder angefangen zu essen. Seine Jünger haben das nicht verstanden, haben ihn sogar wieder verlassen. Und nach einer weiteren langen Zeit der Suche, als er unter einem Baum einmal saß, kam ihm dann die Erleuchtung. Und diese berühmte Erleuchtung, die gibt uns die Antwort des Buddhismus. Daraus wurde eine Antwort oder vielleicht 2 Antworten entwickelt. Und das ging über Jahrhunderte dann hinweg. Es gibt ein Riesensystem von buddhistischen Ansichten. Aber es beruht alles auf 2 Gedanken. Also, nämlich auf dem Grundgedanken, die Ursache von dem ganzen Leid in der Welt ist die Tatsache, dass es die Welt gibt. Die Welt selber ist Leiden. Die Welt ist Leiden. Es liegt also nicht an uns Menschen, sondern es liegt an der Welt selbst. Das war also die allererste Antwort und so ist der Buddhismus zu einer Religion der Weltflucht geworden. Da wurden 2 Theorien wurden also entwickelt, wie es dazu kommt, dass wir mit diesem Leiden in der Welt so schlecht umgehen können. Und die erste Erleuchtung, die Buddha gehabt haben soll, die hat gelautet, die Ursache ist der Lebensdurst des Menschen. Dass die Menschen so sehr viel erleben wollen und nie genug kriegen können und immer Durst und Durst nach Leben haben. Und wenn man diesen Durst bekämpft, dass man gar nichts mehr will, dann müsste doch Ruhe sein. Und die 2. Theorie war, dass es daran liegt, dass die Menschen im Irrtum leben und einfach nicht wissen, was die Ursache ist. Nämlich, dass die Welt selber Leiden ist. Und dass man sozusagen aussteigen muss, dass man Mönch werden muss, um dann wissend und erleuchtet zu sein und zu erkennen, die Welt ist wie ein Rad. In Indien gibt es ja die Vorstellung von den Wiedergeburten. Man lebt nicht nur einmal, sondern es ist ein Dauerkreislauf von mehreren, ja manchmal sogar von 1000 Wiedergeburten. Das Rad, das Samsara, wo man immer wiedergeboren wird als Tier, als Halbgott, als Engel, als Mensch, als König, als Armer. Und man muss diese ganzen Kreisläufe durchmachen, bis man endlich alles hinter sich hat und gar nicht mehr existieren muss. Und dann ist man erst frei. Das heißt also entweder aussteigen als Mönch, die Welt verlassen, oder warten auf den Tod. Und zwar auf den Tod der Geburten, dass man nicht mehr zurückkommt. Also das ist schon ein ganz schöne Zumutung, dieses lange Warten müssen auf eine Befreiung. Aber das meint der Buddhismus mit Nirvana, wo man also dann entweder als Mönch schon so lebt, dass man keine Taten mehr wirkt, aus dem Lebensdurst aussteigt, nichts mehr tut, dann kann man auch nichts mehr falsch tun, dann hat man keine Leidenschaften mehr, dann wird man ganz gleichmütig und geduldig. Oder dass man eben wartet auf das Ende der Wiedergeburten, wo man dann vom Ich nichts mehr weiß, so wie der Wind um die Erde geht, einfach im Kosmos wieder aufgeht und verschwindet. Die Welt also als Illusion und das Leben als etwas Unvollkommenes, als etwas, was man nur hinter sich bringen kann. Das ist also eine Religion, die doch auch viele Anhänger gefunden hat, die ist natürlich dann wieder auch verwässert worden, ist wieder zu einer Religion mit Göttergestalten geworden, weil der Mensch hält diese Stränge gar nicht durch. Aber in allen Reformversuchen gab es immer wieder die Rückkehr zu diesem Urbuddhismus Und das ist eine große Herausforderung eigentlich in der Welt der Religionen, vor allem für das Christentum, weil es sozusagen am anderen Pol liegt, weil es eine ganz radikale Gegenthese ist. Wenn ich nun sage, dass es auch einige Motive gibt in diesem Buddhismus, die ein kleines bisschen Berechtigung haben, dann sieht man, man darf das Ganze nicht einfach so als etwas ganz Fremdes wegschieben. Askese hat Buddha überwunden und hat also das nur mit Maßen gemacht. Wir wissen zum Beispiel von Jesus, dass er das auch nicht geübt hat. Er wurde gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Alle Frommen fasten doch, Johannes' Jünger fasten, die Pharisäer fasten, deine Jünger fasten nicht. Er sagte, wenn der Bräutigam da ist, kann man nicht fasten. Und Jesus hat den Spottnamen im Neuen Testament, kann man das lesen, bekommen, Fresser und Säufer, weil er Wein getrunken hat und gerne gegessen hat. Also da gibt es eine ganz kleine Verwandtschaft. Auch das Bettelmönchtum, aus dem der echte Buddhismus generell besteht, gibt es im Christentum dann wieder. Es ist wieder aufgetaucht. Auch Augustinus hat gesagt, die ganze Frage des Christentums ist aufzurollen vom Durst nach Glück her. Weil der Mensch Durst nach Glück hat, hat er überhaupt die Frage nach Gott und nach dem Himmel gestellt. Auch im Christentum gibt es diese Tendenz in bestimmten Orden, dass man die Kontemplation dem Aktivismus vorzieht, dass man nicht etwas tun will, nicht einmal also jetzt unbedingt den Armen helfen will, sondern sich zurückzieht und einfach sich nur mit der Meditation Gottes beschäftigt. Auch das gibt es. Und trotzdem ist aber, das muss man sagen, nichts dem Christentum so wesensfremd wie diese Erklärung des Buddhismus. Die Welt ist die Ursache des Leidens. Und deswegen müssen wir uns aus der Welt zurückziehen. Das ist also ganz, ganz wesensfremd. Deswegen will ich die zweite Seite vielleicht so darstellen, dass ich ganz kurz erinnere an die bekannte Gestalt eines christlichen Mönchs, der die größte Mönchsbewegung in die Welt gebracht hat, die es im Christentum gegeben hat, Benedikt von Nursia. Der ist nach 542 nach Christus gestorben. Er hat also eigentlich genau 1000 Jahre später gelebt als Buddha. Und von diesem Benedikt, da wissen wir doch, dass er, obwohl er ein Mönch war und scheinbar eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem buddhistischen Mönchtum, dass er ganz weltzugewandt gelebt hat, obwohl er am Anfang auch ein Aussteiger war. Er ist in die Einsamkeit gegangen, in Subiaco, in eine Höhle, weil er das nicht ausgehalten hat, wie die Heiden gelebt haben, wie auch schon diese Christen im damaligen römischen Staat gelebt haben. Er wollte sich zurückziehen, aber einige haben ihn aufgesucht und wollten von ihm angeleitet werden. Und dann kam ihm der Gedanke, dass das eigentlich Christliche am Mönchtum nur sein kann, wenn man zusammen eine neue Familie bildet, eine neue Tischgemeinschaft mit einem Abbas, mit einem Vater Abt. Und wenn man einander hilft, dass man am christlichen Glauben wirklich dranbleiben kann. Und so wurde also der Gedanke des Mönchtums verwandelt. Und er wurde ja für das Abendland sozusagen zu einem Riesenglück. Denn ohne die benediktinischen Klöster hätte man niemals das christliche Abendland schaffen können. Hätte man nicht die Urwälder roden können. Hätte man nicht diese Mühsal auf sich nehmen können, also diese Oasen des Friedens in dieser Zeit der Völkerwanderung und der Kriege, diese Oasen aufbauen zu können. Benedikt hatte die Idee, bete und arbeite. Er hat auch nicht nur gebetet, er hat zum Beispiel nicht die Idee gehabt, vom Betteln zu leben, sondern die Brüder haben alles selbst gezogen in ihren Gärten und Feldern und haben damit also die abendländische Kultur geschaffen. durch das Arbeiten. Das ist ein Gedanke, der voraussetzt, dass man also in der Welt dazu da ist, dass man arbeiten darf. Und dass die Arbeit genauso Gottesdienst ist, wie das Unterbrechen der Arbeit und das in die Kapelle eilen zum Mönchsgebet. Ora et labora, bete und arbeiten. Damit sprengte er die religiöse Form des Mönchtums und hat ein christliches Mönchtum geschaffen. Dienst an der Welt, Arbeit, die einen nicht entfremdet, sondern die gemacht werden muss, weil man eben das Land bebauen muss und weil Arbeit mühsam ist. Und sie wird verklärt, indem man dann eben zusammensitzt und singt und indem man auch große Dinge schafft, große Kulturwerke schafft, wie es die Orden, die hervorgegangen sind aus seiner Gründung, ja, also beispielhaft gemacht haben. Das ist das große Gegenstück. Also wenn ein Christ Mönch wird, ist er doch wesensanders und ist weltzugewandt. Und natürlich ist es auch erlaubt, als Christ kontemplativ zu leben. Aber die meisten Orden und die entscheidenden Orden haben eben beides gemacht, haben das verbunden mit der Weltarbeit und mit den Krankenhäusern und mit den Schulen. Alles eigentlich christliche Erfindungen, bis zur Erfindung der Wassermühle, auch eine Erfindung der Zisterzienser, weil sie Zeit sparen wollten fürs Beten, haben sie einfach die Mühle erfunden, die ihnen die Arbeit abnimmt. Es waren also lauter Kulturleistungen und es waren eigentlich lauter Ja's zur Welt. Ja, weil die Welt etwas Gutes ist. Jetzt möchte ich daraus die Summe ziehen, aus diesem Vergleich zwischen Benedikt und Siddhartha, dem Buddha. Woher ist im Christentum dieses andere gekommen? Woher ist das geblieben, dass wir also keine Weltablehnung bekommen haben? Warum hat sich das Abendland so anders entwickelt als Indien in seinem Buddhismus? Das kommt aus dem Erbe des Alten Testaments. Die Christen kommen aus dem Judentum. Die Christen haben die Bibel übernommen. Sie wissen, dass Gott der Schöpfer ist. Und da muss man wissen, es gab in der alten Christenheit ja eine große Versuchung, die hat den Namen christliche Gnosis. Gnosis ist griechisch und heißt Erkenntnis, Erleuchtung. Und diese Erkenntnis bestand angeblich darin, dass Gott gar nicht der Schöpfer der Welt ist, sondern dass die Welt etwas Böses ist, Schlechtes ist, die ein zweiter gegen Gott geschaffen habe. Also ein Bruch in der Welt, ein Bruch zwischen Welt und Gott. Und diese Tendenz musste in der Kirche jahrhundertelang bekämpft werden. So eine Versuchung, die gerade die besten Geister auch erfasst hat, weil man einfach in der Erfahrung, im Umgang mit der Welt, wo man damals technisch noch viel ärmer dran war, immer erschrocken ist, wie widerborstig die Welt ist, wie viele Risse es gibt, wie viele Katastrophen in der Welt drinnen sind. Und so lag die Erklärung nahe, dass diese Welt gar nicht von Gott ist, mit all ihren Leiden und Krebs und Krankheiten und dem, was uns eben immer auf den Wecker geht, weil die Welt halt jeden Tag wieder gleich schmutzig ist und wieder gesäubert werden muss. Diese Versuchung wurde bekämpft, indem die Christen festgehalten haben am Buch Genesis, am Alten Testament, die Welt ist Schöpfung Gottes. Sie ist zwar durch den Menschen in Not gekommen, durch den Fall des Menschen, dass er seine Freiheit missbraucht, aber Gott hat dem Menschen auch gezeigt, wie das wieder geheilt werden kann, indem er ein neues Volk gesammelt hat und dieses Volk soll als vorbildliches Volk der Welt zeigen, wie eigentlich die Welt zum Paradies werden kann, soweit das möglich ist. Auch die Bibel kennt natürlich eine gewisse Relativierung des Aufgehens in der Welt. Aber sagt doch, wir müssen in der Welt Salz sein, Salz der Erde sein. Berufsarbeit wird geheiligt. Das ist etwas ganz Neues. Das hatte es noch nie gegeben. Nur die Sklaven arbeiteten. Die Freien mussten nicht arbeiten. Bei den Christen haben die Adligen in ihren Klöstern mit der Hand gearbeitet. Die Berufsarbeit war heilig. Jeder muss 6 Tage arbeiten. Das war ein Gebot. Der Mensch hat eine große Würde bekommen. Er war der, der als Ebenbild Gottes in der Welt die Schöpfung vollendet. Und wenn etwas schief geht, dann muss das geheilt werden. Wenn ein Volk in Knechtschaft gerät, muss es ausziehen aus Ägypten. Es bekommt ein Land und in diesem Land soll es gerecht leben, ohne Arm und Reich. Und wenn das noch so mühselig ist, es muss versucht werden, es wurde versucht, es wurde über 1000 Jahre versucht und der Messias und das Christentum wären undenkbar ohne diese Vorgeschichte des Alten Testaments mit dem Versuch, ein Stück heiliges Land zu schaffen, ein Stück Erde so zu leben, so zu bebauen, wie Gott sich das Paradies gedacht hat. Es war also pure Weltzuwendung. Bis hin zu der Vorstellung vom Heilsgut. Was ist das Heilsgut im Christlichen? Dass man mit Gott zusammensitzt und isst und trinkt. Die 70 auf dem Berg. Und in der Endzeit das Völkermahl auf dem Berg. Und was macht Jesus? Er macht die Tischgemeinschaft mit seinen 12. Als Zeichen, wir müssen mit der kleinen Gemeinschaft anfangen. Wir können nicht warten, bis alle kommen. Mit den 12 anfangen, um Israel in seine Endgestalt wieder zu ermöglichen. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat die Jünger ausgeschickt, in die Städte zu gehen, die Kranken zu heilen. Es geht also um das gesamtmenschliche Heil. Nicht nur um das Heil der Seele, sondern um den Leib. Alle seine Gleichnisse sind aus dem Stoff der Welt genommen. Das Reich Gottes wird erzählt mit den Bildern der Welt. Same, Sauerteig, Licht, Stadt auf dem Berg. Die Weisheit ist genauso wichtig wie der Glaube. Mit Weisheit, mit dem Logos Gottes, muss das Reich Gottes gebaut werden. So ist also das Christentum, könnte man sagen, einfach die Übernahme der Sorge Gottes für die Welt, wenn man mit den Augen Gottes sich um die Welt sorgt. Und das ist ein absoluter Unterschied zum Buddhismus. Im Buddhismus wartet man nur die Zeit ab, wo man endlich tot ist, wo die Zeit aufhört. Und im Christentum wird die Zeit kostbar. Das Heute, jeder Augenblick ist so wertvoll, weil ich habe ja nur dieses kurze Leben, um am Reich Gottes mitzubauen. Das bedeutet, wenn ich überhaupt von Abkehr von der Welt noch sprechen will im Christentum, ist es vielleicht die Abkehr von der Versklavung an das Geld, an das Ansehen, an den Egoismus. Ist es die Antwort auf die Angst, dass ich ein Stück Lebensglück verliere, wenn ich Gott diene? In diesem Sinne ist es vielleicht richtig zu sagen, es gibt eine gewisse Abkehr von der Welt. Aber das darf ich gar nicht im Sinne von Weltabwendung verstehen. Und so möchte ich jetzt zum Schluss kommen und das Fazit ziehen mit meinem Gedanken. Im Christentum, oder sagen wir gleich umfassend, im Judentum und im Christentum sind Gott und Welt immer zusammen und ist Mensch und Welt zusammen. Die Liebe Gottes, die öffnet den Menschen, dass er sein Eingekapseltsein verliert, und Gott macht den Menschen frei, dass er sich der Welt zuwenden kann auf eine neue Weise, nämlich in der Weise, wie Gott sich der Welt zuwenden will. Gott braucht den Menschen in der Welt, weil er selber keine Hand hat. Und der Mensch ist die Hand Gottes in der Welt. Und dazu muss Gott aber den Menschen bereiten. Das heißt also, die Antwort des Menschen auf Gottes Liebe zu ihm, dass Gott ihn berufen hat, sein Leben mit ihm zu teilen, Gott zu verstehen und sich in der Weise Gottes um die Welt zu sorgen, die Antwort des Menschen ist nicht so, dass die Antwort jetzt sofort wieder nur zu Gott zurückgeht und emotional ganz bei Gott bleibt und er nur noch Gott anschaut und mit Gott reden will, sondern sie geht diesen Weg zu Gott zurück und Gott schickt ihn dann auf die Erde, dass er dort die Weltverantwortung übernimmt. Und da kann der Mensch sozusagen 10 Stunden am Tag ganz sich seiner Arbeit widmen, aus dem Geist heraus, dass er es mit der Liebe Gottes tut. Er kann sich ganz befreit der Welt zuwenden. Er muss nicht in jedem Nachsatz sozusagen denken, dass er es ja um des Himmels willen tut. Weil das ist selbstverständlich. Er blickt mit anderen Augen auf die Welt. Man könnte also sagen, wenn ich mal das so, also ich möchte, dass man mir erlaubt, dass ich das ganz einfach sage, damit man das begreift, möchte ich so sagen, wir gehen auf der Welt zusammen mit Gott spazieren und blicken mit seinen Augen auf die Welt. Wir sehen, wie Gott die in seiner Liebe die Welt sieht, und so blicken wir zusammen mit Gott auf die Welt. Gott macht uns aufmerksam auf die Nöte der Welt, wie wenn er immer neben uns geht. Das ist Liebe zu Gott. Und wir brauchen nicht immer hinüberschielen zu Gott, sondern wir sollen auf die Welt schauen. Die hat unsere ganze Zuwendung nötig. Aber es ist eine tiefere, neue Zuwendung. So sehe ich die Antwort auf die Frage, ist das Christentum eine Religion auch, die die Welt relativiert und die sich abkehrt von der Welt? Nein, es ist also einfach ein ganz tiefes sich Einlassen auf die Welt, weil die Welt Schöpfung Gottes ist. Sie ist unser Ort. Und daraus, aus dem Stoff dieser Weltzuwendung, wird der Himmel gebaut. Das war der Plan Gottes mit den Menschen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, mir gefolgt sind, und ich freue mich, wenn es noch Beiträge gibt.
Danke auch Ihnen, Herr Dr. Weimar, für Ihren Vortrag. Herr Dr. Weimar, ich habe auch schon eine Frage an Sie. Zu Beginn Ihres Vortrags haben Sie darauf hingewiesen, dass nach dem Verständnis im Evangelium des heiligen Matthäus Reich Gottes nicht als ein Reich in den Himmeln gilt, sondern dass das Reich Gottes, das Himmelreich, wirklich das Reich Gottes im Sinne der Welt ist, und wir sollen uns auch der Welt zuwenden. Ihre These war, der Mensch muss die Welt lieben, so wie Gott es tut. Ja, wir sehen also in dem Sinne die Welt als gute Schöpfung an, und doch gibt es eine Spannung. Und zwar im Blick auf die Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Tsunami, Erdbeben etc. Wie gehen wir damit um?
Wir haben da natürlich eine Spezialfrage, die Frage nach dem Leiden, ob alles Leiden der Welt vermeidbar ist. Und wenn man unterscheidet zwischen Naturkatastrophen und menschengemachtem Leid, dann muss man ja sagen, der entscheidende Anstoß für den Menschen ist immer das menschengemachte Leid. Wenn man Kinder zu Soldaten macht, sie gefangen nimmt und sie erpresst und zu Soldaten macht, das ist schrecklich. Und das ist also irgendwie himmelschreiend. Wenn die Erde wackelt, weil es einfach die Plattentektonik gibt und weil es Vulkane gibt, und dann ist das etwas, was den Menschen eigentlich herausfordert, technisch herausfordert, Geräte zu erfinden und zu bauen, die uns rechtzeitig warnen, was uns politisch herausfordert, dort nicht hinzubauen oder dort vernünftig zu bauen, so wie es die Japaner machen, mit Stoßdämpfern bauen sie Hochhäuser, und am besten gar keine Hochhäuser oder gar nicht an die Küste bauen. Und da wird immer aus der Armut heraus, wird immer sehr viel Leid von Menschen produziert. Die Leute, die dann die Dienste verrichten, die bauen ganz nah, da wo die Touristen hinwollen, an die Küste, und die werden dann in ihren schlechten Hütten überschwemmt. Da würde ich sagen, das ist gar nicht, also dann der Tsunami, der das eigentliche Leid ist, sondern die Wirtschaftslage, dass man also so etwas erzwingt, weil wir wollen billigen Urlaub, und dann kommt das einfach. Das ist immer eine Verkettung zwischen Naturkatastrophe und von Menschen erzeugter Katastrophe. Und das ist das Ärgerliche daran, finde ich. Und das würde ich nicht Gott in die Schuhe schieben und sagen, er hätte einen Planeten erschaffen können, der einfach kein Erdbeben hat. Ja, dann wäre er so still wie der Mars. Da gäbe es kein Leben. Wo Leben ist, muss Bewegung sein. Und wo Leben ist, gibt es Tod. Und wo Gesundheit ist, gibt es Krankheit. Und wo Glück ist, gibt es auch Tränen. Und es geht darum, dass man Tränen verwinden kann, dass man Tränen abwischen kann, aber nicht, dass man Tränen vermeiden kann. Das wäre also ein toter Planet.
Danke, Herr Dr. Weimar. Vielleicht auch gerade noch ein Gedanke von mir. hier mit herein. Es heißt ja im Evangelium, wir sollen unsere Feinde lieben und es ist nicht schwer, jemanden zu lieben, der uns wohlgesonnen ist. Das ist keine Herausforderung und ich denke gerade vielleicht im Blick auch auf das Leid in der Welt kommt es immer auf die Herausforderung drauf an. Der menschliche Körper ist anfällig, wie Sie gerade eben auch darauf hingewiesen haben, auf Krankheiten. Und doch hat der menschliche Körper auch eine gewisse Robustität, ein Immunsystem. Das kann natürlich geschwächt sein. Es gibt viele, viele zahllose Fälle. Jeder Mensch sieht es nochmals anders, aber sicherlich braucht es eine gewisse gesunde Spannung. Eine erste Hörerin hat uns erreicht. Das ist Frau Bluschke aus Coburg. Grüß Gott, Frau Bluschke.
Grüß Gott. Ja, darf ich jetzt schon reden?
Ja, Sie dürfen gerne Ihre Frage stellen.
Also ich war ganz begeistert von diesem Vortrag, vor allem über dem, dass der Christ eben in der Welt ist und dass er in der Welt, dass er Ja sagen muss zur Welt. Und ich war 50 Jahre eigentlich immer ein gehorsamer Christ, wie man so sagt. Aber mir war das immer zu wenig. Ich habe immer gedacht, da muss doch noch was sein, da muss doch noch was geben. Und dann bin ich zufällig in einem Kloster gelandet und dort ist mir erst aufgegangen das Jesuswort, ich will, dass sie das Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Und es wurde mir geschenkt. Und ich bin so froh, dass eben Christen in der Welt wirklich in der Welt sein müssen. Und ich war in einem Altersheim, habe dort gepflegt und es hat mir immer so leid getan, dass gerade die frommen Christen so furchtbar Angst hatten. Und das hat mich ganz fast auf die Palme gebracht. Ich habe gesagt, ja, was glauben Sie dem nicht, was Christus sagt, was in der Bibel steht? Das ist doch das Schöne, dass ich leben kann und in Freude leben kann. Das wollte ich nur sagen. Also ich danke für den Vortrag. Ich freue mich sehr. Ich bin noch eine ganz junge Hörerin, habe noch nicht lange Radio Horeb.
Danke, Frau Bluschke.
Ja, das war doch ein sehr schöner Beitrag, der Hinweis auf die Fülle, weil mir kommt da der Gedanke, dass ja unser jetziger Papst, als er 1968 seine Einführung in das Christentum geschrieben hat, sein berühmtes Büchlein, was jetzt auch in Russisch zum ersten Mal übersetzt wird, man höre und staune, in Russisch erscheint das sogar, da hat er über die Bausteine des Christentums geschrieben, hat er 6 Bausteine genannt und einer der Bausteine hat doch den Titel »Das Gesetz des Überflusses«. Und da schreibt er, dass eben Gott ganz anders ist, dass Gott nicht so sparsam ist, sondern Gott ist der Gott des Überflusses. Und er verweist auf die Brotvermehrung, wo 12 volle Körbe übrig bleiben, nachdem die Tausende satt geworden sind. Und er verweist auf die 600, 700 Liter Wein, die bei der Hochzeit zu Kana fließen. Und das ist typisch, sagt er, für Gott. Er schreibt ein paar Seiten drüber. Gott ist ein Gott des Überflusses, sonst bräuchten wir ihn gar nicht. Das gehört zum Wesen Gottes und das darf man nicht überschlagen. Und das ist, finde ich, sehr schön, dass er auch jetzt als Papst das so stark betont, die Schönheit Gottes, die Freude an der Kirche und an der Sache Gottes. Und dass er gar nicht so diesen alten moralischen Zeigefinger erhebt und warnt vor dem Konsum und dies und jenes, sondern dass er auch diese Seite zeigt, dass wir aus der Freude am Glauben heraus, ja, den richtigen Umgang mit der Welt lernen.
Herr Dr. Weimer, eine Frage meinerseits. Sie sind vorher in Ihrem Vortrag darauf eingegangen, haben gesagt, ja, Jesus hat gegessen mit den Menschen und es gab dann auch Vorwürfe. Aber okay, die Jünger haben nicht gefastet. Daraufhin habe ich mir gedacht, Jesus fastete aber in der Wüste. Gibt es doch eine Mitte zwischen einem Aktivismus und einem Rückzug, auch gerade im Sinne des Fastens?
Ich würde vielleicht weniger von der goldenen Mitte reden, als von einem Rhythmus. Jesus hat ja offenbar den Satz wirklich so geprägt. Er hat die Jünger verteidigt, weil sie nicht gefastet haben mit dem Satz, wenn der Bräutigam da ist, dürfen die Hochzeitsgäste nicht fassen. Eine ganz klare Hochzeitstischregel. Das war schlagend. Da konnten sie nichts mehr sagen. Da haben sie den Mund zugemacht. Dann haben aber offenbar die Jünger nach dem Tod Jesu diesen Satz, einen kleinen Nachsatz gegeben. Es kommt aber die Zeit, wo der Bräutigam von ihnen genommen ist, da werden sie wieder fasten. Das war so offenbar die christliche Erfahrung, wenn die Kirche wieder in Not kommt, wenn sie in Schuld kommt und in den Unglauben etwas, in den Kleinglauben besser gesagt, hineinrutscht, dann muss sie wieder fasten lernen. Und so hat sie ja auch die Fastenzeit eingeführt, jährlich zu ihrer Reform, aber im Sinne eines Rhythmus, ja. Fasten und dann haben wir die Fastenzeit und jeden Sonntag müssen wir sie schon unterbrechen, um nicht zu erinnern, um nicht zu vergessen, wir sind ja längst auferstanden, wir sind ja erlöst. Also sonntags wird nicht gefastet, dann darf wieder eine Woche gefastet werden. Dann wird sofort wieder der Sonntag dazwischen geschoben. Das ist also ein Rhythmus. Die große Teresa, die hat auch diesen bekannten Spruch geprägt. Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Repun, dann Repun. Und Paulus hat auch so etwas gesagt. Ich kann ganz arm sein und ich kann auch in Fülle sein. Das ist christlich. Das andere ist zu wässrig, ja. Dieses Mittelmaß, das ist tödlich. Das langweilt. Das geht nicht. Das ist gegen den Menschen. Der Mensch will auch einmal etwas Schönes haben. Der kann auch saure Wochen durchstehen, aber der braucht das Fest. Ich finde, dieser Rhythmus ist gemeint.
Mhm, danke. Herr Dr. Weimar, Sie haben vorhin herausgestellt, dass das Christentum gerade nicht mit Weltablehnung in Zusammenhang zu sehen ist. Ist es möglich, dass heutzutage im Christentum auch gerade die gegensätzliche Bewegung, sage ich jetzt mal, vorhanden ist, dass also eine zu starke Weltzuneigung besteht?
Das ist eine wichtige Frage bei diesem Thema, das wir gestellt haben. Ja, ich würde sagen, es ist eine Art oberflächlicher Gegenpendelschlag gewesen. Zu dem, was unsere erste Rednerin erzählt hat, wie es so früher war, die Christen, die so etwas weltabgewendet waren und Angst hatten, die Welt zu genießen, weil sie da Gott nicht verlieren wollten. Und das Christentum hatte dann diesen ganzen Geruch, dass man also da etwas von der Welt von den Freuden der Welt sich zurückhalten muss, weil das alles ein bisschen verboten ist. Und da gab es die Gegenrichtung. Und vielleicht am sichtbarsten, sagen wir mal, in dieser Liberalität auf das Sexuelle hin, da ist ja auch das Pendel ganz stark in die andere Richtung geschlagen. Wir Älteren haben das ja alles noch erlebt in unserer Jugend, die alte Zeit, wo man ganz streng auch in der Fastenzeit gefastet hat. Da wurde trockenes Brot gegessen am Freitag, am Karfreitag und nicht mehr. Und heute ist das also ganz in das Gegenteil hinübergewandert. Es ist die Zuwendung zum Leib, die Zuwendung zur Welt, die Weltoffenheit, aber in einem sehr oberflächlichen Sinn, würde ich sagen. Und das finde ich fast gefährlicher als generell dieses Richtigstellen der Weltzuwendung. Weil die Weltzuwendung des Christen ist eigentlich immer eine, die sozusagen wissen muss, wenn ich etwas habe, dann darf ich es benutzen. Muss aber schauen, ob die anderen auch etwas haben. Und wenn die anderen nichts haben, dann ist es eigentlich ein Unrecht, wenn ich im Genuss lebe und die anderen haben nichts. Ich kann nur nicht, sagen wir mal, ständig denken, in der Welt verhungern jetzt jeden Tag 18.000 Kinder und deswegen kann mir das Essen schon nicht mehr schmecken. Ich kann dieses Essen nicht in die Welt schicken, das geht nicht. Das ist eine politische Frage. Und die karitative Frage ist eine technische, praktische Frage auch, wie man das organisieren könnte. Also deswegen kann man nicht aufhören zu essen. Und da würde ich also meinen, so wie der Christ am Beispiel des Paulus sagen kann, ich kann im Überfluss leben und ich kann in der größten Armut leben. Wenn ich als apostolischer Christ lebe, dann kann ich auch auf alles verzichten. Das ist ein Verzicht um etwas willen, ja. Mhm. Nicht einfach um des Fastens willen oder um der Gesundheit willen. Fasten ja auch viele Leute und strengen sich wahnsinnig an. Oder die Hungermodels, die machen es ja auch aus einem Motiv, das wahrhaftig nicht christlich ist, ja. Das ist also, es geht um das Motiv. Wenn ich aus dem richtigen Motiv heraus mit der Welt umgehe und mich riesig freue an den Dingen dieser Welt und das Maß der Welt anlege, auch das künstlerische Maß unbedingt der Welt anlege und nicht alles so billig und schlecht mache, dann kann ich auch einmal ganz verzichten und ganz einfach leben. Es gab im 2. Jahrhundert einen Kirchenvater, Aristides, einen Philosophen, der hat an den Kaiser ein Büchlein geschrieben über das Leben der Christen. Und da steht der Satz drin, die Christen leben ganz normal und wenn sie nichts haben, um ihren Armen etwas zu geben, dann fasten sie 2 bis 3 Tage und legen zusammen, damit sie für die Armen was haben. So leben die Christen. Das sieht man ja, das ist der Sinn des Fastens.
Danke, Herr Dr. Weimar, überhaupt nicht nur für diese Antwort auf meine Frage, sondern für Ihren Vortrag, für all Ihre Ausführungen zum heutigen Thema Führt Religion zur Abwendung von der Welt. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Sendung angelangt und ich bitte Sie zum Schluss noch um Ihren Segen, dass wir auch das richtige Motiv parat haben für den Umgang mit der Welt. Bitte, Herr Dr. Weimar.
Herr unser Gott, wir haben viel über die Welt gesprochen. Wir sehen unsere Aufgabe und wissen, wie viel auch von uns noch ungetan ist. Darum bitten wir um viel Kraft, um deine Hilfe und um deinen Segen für alle, die auch gar nicht in der Lage sind, anderen zu helfen, sondern denen selber geholfen werden muss. Wir bitten alle, uns zusammen zu segnen. Ich segne euch, der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herr Dr. Weimar, meine besten Wünsche für Sie und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mit zugehört haben und sich auch einbringen wollten oder und es vielleicht auch geschafft haben. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und ich wünsche Ihnen, dass Sie Anteil am liebevollen Blick Gottes für uns und unsere Schöpfung haben. Ihre Marianne Zureich.